Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Radioandacht am Ostermorgen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So begrüßen sich an diesem Morgen Christen in aller Welt und so grüße ich auch Sie. Am Mikrofon hören Sie Pastor Christian Cecconi von der Martin-Luther-Kirche am 2379 Lakeshore Boulevard West in Toronto. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ostern ist ein Fest der Überraschungen und manchmal auch solcher Überraschungen, die lange fortwirken. Ich erinnere mich noch genau, wie wir als Kinder manchmal noch im Sommer im Garten Ostereier gefunden haben, die wir an Ostern schlicht nicht gefunden oder vergessen hatten. So hatten wir an Sommertagen zuweilen noch einen süßen Nachgeschmack von Ostern auf der Zunge. Das Markus-Evangelium ist eines der Bücher in der Bibel, die auch unerwartete Überraschungen bereithalten. Die größte Überraschung für mich war, als ich gelernt habe, dass dieses Evangelium zwei Enden hat. Ja, wirklich. Und ich möchte Sie heute mit auf die Reise nehmen, diese beiden Enden zu entdecken, zu sehen, wie sie die Osterbotschaft entfalten. Am Ende des ersten Endes kommen die Frauen früh am Ostermorgen zum Grab und sehen das Grab offen stehen. Und dann heißt es, sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da ist die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Forscher vermuten, dass hier das Evangelium zunächst endete. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen, werden Sie aber sehen, dass es noch einige Verse weitergeht. Und zwar folgendermaßen. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie gingen hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Sie merken, das klingt ganz anders. Nicht Zittern und Entsetzen angesichts des leeren Grabes, sondern Begegnung mit dem Auferstandenen und Ausgesandtwerden in alle Welt. Darum wundert es auch nicht, dass die neutestamentliche Forschung zu dem Ergebnis kam, dass es sich hier bei den letzten Versen um einen ganz anderen Verfasser als bei dem Rest des Markus-Evangeliums handelt. Es gibt eine mustergültige Bruchkante, die man besonders in der griechischen Originalsprache sieht, und man sieht den Wechsel in Wortschatz, Satzbau, Thema sehr schnell. Wir gehen heute davon aus, dass dieser Abschnitt etwa 100 Jahre später als der Rest des Evangeliums entstanden ist. Fragt sich nur, warum hat da einer nach so langer Zeit noch etwas ergänzt? Es scheint, als habe er das Ende mit Furcht und Entsetzen nicht stehen lassen können. So als müsse er aus seiner Sicht, aus der Sicht der dritten oder vierten Generation, nochmal etwas ergänzen. Möglicherweise kannte er auch die anderen Evangelien schon, die mit den Geschichten von der Erscheinung des Auferstandenen enden, und er nimmt sie dann auch auf, die Geschichte von Maria von Magdala aus dem Johannesevangelium oder die der Emmausjünger aus dem Lukasevangelium. Möglicherweise, so hat die Forschung ermittelt, war der Verfasser ein Mönch des entlegenen armenischen Klosters Etschmiadzin. Vielleicht trug er den Namen Ariston. Jedenfalls ist dort in Etschmiadzin der zweite Markusschluss zum ersten Mal bezeugt. Sie haben es gehört, er erzählt in äußerster Kürze von drei Begegnungen der Jünger mit dem Auferstandenen. Und schaut man sich die ausführlicheren Versionen der Geschichten in den anderen Evangelien an, dann wird erkennbar, dass die Geschichten eines gemeinsam haben. Die Jünger haben zuerst Schwierigkeiten, Jesus zu erkennen, können es kaum glauben, dass er es selbst ist. Da ist Maria von Magdala, die ihn auf dem Rückweg vom Grab trifft und nicht erkennt. Sie glaubt zunächst, es sei der Gärtner, der für den Garten in der Nähe des Grabes zuständig ist. Erst in dem Moment, wo er sie beim Namen nennt, da erkennt sie ihn. Dann die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Sie gehen mehr als den halben Weg nach Emmaus gemeinsam mit Jesus, der ihnen die Schrift auslegt und sie tröstet. Und dann kehren sie gemeinsam mit ihm ein, um Abend zu essen. Und erst als er den Segen über das Brot spricht und es mit ihnen teilt, da wird ihnen klar, dass er selbst bei ihnen ist. Und schließlich offenbart sich Jesus, als die elf zu Tisch sitzen und erscheint ihnen. Er hält ihnen, wie schon in Galiläa bei der Sturmstillung, ihren Unglauben, ihren Kleinglauben vor. Es ist also nicht nur uns Heutigen manchmal schwer, die Auferstehung zu begreifen. Es war schon damals unglaublich, so unglaublich, dass selbst der innere Kreis, die Jüngerinnen und Jünger, in ihren Zweifeln gefangen waren. Erst in dem Moment, wo die Dinge unzweifelhaft sind, unzweideutig, wo sie es anfassen, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen können, da nehmen sie es wahr und glauben es. Die Auferstehungsgeschichten deuten auf das hin, woran wir bis heute uns festhalten, um besser glauben zu können. Nämlich Taufe und Abendmahl. Und die Emmaus-Geschichte zeigt, dass zu dieser Nahrung auch Bibelworte gehören, die lebendig ausgelegt und zu Herzen gehend unsere Seele nähren. Ariston, der mutmaßliche Verfasser des Markusschlusses, würde sagen, darauf müsst ihr achten, dass ihr es zu greifen bekommt, dass ihr es spürt, dass ihr eure Seele nährt. Denn trotz manchen Unglaubens seid ihr gesandt in die Welt. So wie Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Erzählt von dem, was euer Leben glücklich macht, was euch die Angst nimmt vor dem Tod und das Vertrauen, dass Gott größer ist als der Tod und seine Liebe weiterreicht als alles, was wir uns vorstellen können. Diese frohe Botschaft, die sollen wir an Ostern und in den Wochen danach aufsaugen, sollen uns davon nähren lassen, damit der Glaube kräftig wird. So genährt sollen wir losziehen und weitersagen, was wir gehört haben. So hat es der Mönch Ariston gemacht, als er die Geschichten dem Markus-Evangelium noch hinzugefügt hat, damit die ganze Fülle begreifbar wird. So sollen wir die Fülle teilen, damit jeder erfährt, der Herr ist auferstanden. Sie hörten soeben von Johann Sebastian Bach, heute triumphiert Gottes Sohn. Ich lade Sie wie immer herzlich ein zu unseren Gottesdiensten in der Martin-Luther-Kirche am kommenden Sonntag 9.45 Uhr in englischer Sprache und um 11 Uhr feiern wir Gottesdienste in deutscher Sprache. Alle Gottesdiensttermine, Informationen zu unserer Gemeinde und auch diese Radioandacht finden Sie auf unserer Internetseite unter www.martinluther.ca. Dort wird in der kommenden Woche auch der brandneue Gemeindebrief erscheinen. Da können Sie einiges entdecken, einiges lesen. Können Sie einfach herunterladen auf unserer Webseite oder, wenn Sie mögen, uns auch eine E-Mail zukommen lassen. dann bekommen Sie den Gemeindebrief regelmäßig per Post oder per elektronischer Post zugesendet. Ich wünsche Ihnen eine behütete Woche und freue mich, wenn wir uns am kommenden Sonntag wiederhören. Am Mikrofon hörten Sie Pastor Christian Cecconi von der Martin-Luther-Kirche am 2379 Lakeshore Boulevard West in Toronto.